Ja, Gnade und Friede sei mit euch von Jesus Christus, der war und ist und kommt. Was ist der Unterschied zwischen einem Summand und einem Faktor? Keine Sorge, ist eine rhetorische Frage. Ihr müsst euch jetzt nicht melden. Wer hat da noch so dunkle Erinnerungen an die Mathezeit oder ist aktuell in der Schule? Also Summanden, die sind das bei Plus und ein Faktor, das ist das Ding mit Mal. Das da sind lauter Summanden von einer Summe. Und wenn man da noch einen dazu tut, dann kann man das machen. Was passiert aber, wenn ich da einen Faktor zufügen will? Moment, ich muss das natürlich auch auf beiden Seiten der Gleichung machen. Das ist bestimmt gerade hier Thorsten dir sofort aufgefallen. So, genau. Bei einem Faktor ist die Sache natürlich anders. Wenn ich da jetzt mal nehme, dann muss ich alle einzelnen Dinger damit mal nehmen. Das heißt, wenn ich das auflöse, dann kommt da das hier raus. Wahrscheinlich habe ich da jetzt so einige Erinnerungen geweckt. Hoffentlich nicht nur schlechte. Ja klar, jetzt kommt natürlich der Vergleich. Wie ist das in unserem Leben? Ist Gott da für uns ein Summand, ein frommer, netter Zusatz, den ich so dazufüge in die große Gleichung meines Lebens? Das machen wir ganz oft. Und selbst wenn ich mich entschieden habe, der soll mehr sein, rutsche ich da ganz oft hin. Und deswegen ist vielleicht eigentlich Zeit, mal wieder den Check zu machen. Ist Gott in meinem Leben ein schöner, guter, hilfreicher Zusatzsummand, so ein Teil, was dazukommt, ein Zusatzelement? Oder ist Gott der entscheidende Faktor? Alles, was mir begegnet, hat mit ihm etwas zu tun. Und ich nehme den in alle meine Elemente des Lebens rein. Gibt es da in meiner Lebensgleichung, was immer ihr dafür einsetzt, Beziehungen, Schule, Beruf, Gemeinde, was auch immer, und am Ende weiß ich ja noch nicht, was da steht. Ist da Gott ein Zusatzelement? Oder ist Gott der entscheidende Faktor? Und der kommt dann zu jedem Element dazu. Und auch am Schluss. Na, ihr seht das schon. Ein Doppel-G, ja, das macht ja nichts. Ein Doppel-G beim B, wer weiß, wozu das gut ist. Stimmt zwar die Gleichung nicht, aber das kann, glaube ich, Gott, der kann damit leben. Wir gucken uns jetzt eine Geschichte an. Die ist schon über 3.500 Jahre alt, handelt von, wie wir gehört haben, Josef. Ganz alt. In manchen Teilen wirkt die auf uns total exotisch und weit weg. Und manche Teile sind einem so nah, dass man denkt, die ist gerade gestern geschrieben, weil es da um Gefühle, Erlebnisse geht, in die wir uns sofort total hineinversetzen können. Josef gehört zu einer Großfamilie, die an den unsichtbaren Gott glaubt. Seine Vorfahren, Abraham, Isaak, Jakob, hatten immer wieder von diesem unsichtbaren Gott Verheißungen bekommen, Zusagen. Ich gebe euch ein Land, in dem ihr zu Hause sein könnt. Eine Familie, riesengroß und zählbar wie die Sterne. Ihr werdet ein ganzes Volk. Ich segne euch und immer wieder die Zusage, ich gehe mit dir, ich bin bei dir. Du kannst mich nicht sehen, aber ich bin da. Josef hat noch 11 Brüder, mindestens eine Schwester. Wir lernen ihn kennen als Lieblingssohn seines Vaters und als Petzer und Angeber. Richtig unsympathisch. Die Bibel kennt da nichts. Die schildert ja auch schonungslos, wie Jakob den Sohn seiner Lieblingsfrau vorzieht. Jakob selber, sein Vater, hat ja auch seinen Segen erschlichen und betrogen. In der Bibel wird das alles erzählt. Auch diese großen Vorfahren des Glaubens, von denen man immer liest, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, die haben alle irgendwas gemacht, wo man denkt, das hätten die jetzt auch diskret weglassen können in der Bibel. Jakob petzt weiter, was seine Brüder gemacht haben. In der Bibel steht, er hinterbrachte dem Vater, was die Leute über seine Brüder so sagten. Super sympathisch. Und dann hat Josef noch besondere Träume. Damals war das sehr normal, in bestimmten Träumen, die man oft hatte oder die ganz intensiv waren, eine Botschaft von Gott oder, wer nicht an diesen Gott glaubte, von höheren Mächten zu sehen. Wie gesagt, das war damals sehr gang und gäbe. Aber anstatt seine Träume für sich zu behalten und die erstmal im Herzen zu bewegen oder mit einer Einzelperson zu besprechen, muss Josef natürlich direkt zu seinen Brüdern gehen und das ihnen und seinen Eltern erzählen. Ja, ich habe da was geträumt und in diesem Traum kommt immer zweimal raus, ihr müsst das mal selber nachlesen. Am Ende haben sich in der Form von Garben oder in der Form von Sternen vor ihm die Brüder und sogar seine Eltern verneigt. Ja, das weckt natürlich Hassgefühle, die ins Unendliche gehen. Und als dann der Vater Josef als einzigen von der ganzen Familie auch noch ein buntes Kleid schenkt, und ihr müsst euch vorstellen, damals gab es hier nicht so einen schönen Anblick, sondern beige, braun, naja, so, das waren so die Hauptfarben. Und wenn man dann was Buntes bekam, das war schon extra. Und das kriegt sein Sohn, Lieblingssohn Josef. Der Hass der Brüder eskaliert dann, wahrscheinlich erinnern sich einige an die Geschichte, als der Vater Josef einmal weit nach draußen zu den Brüdern mit einer Botschaft schickt, um mal zu hören, was los ist. Und dann schmeißen die den in eine Zisterne. Sie bringen ihn dann doch nicht um, sondern verkaufen ihn an eine vorbeiziehende Karawane, ihren eigenen Bruder. Auch da ist die Bibel ganz knallig. Sie verkauften ihn an eine vorbeiziehende Karawane. Und fast hätten sie ihn umgebracht, das ging nochmal gerade gut. Der Vater denkt, Josef ist tot, seine Trauer ist riesig und Josef landet auf einem Sklavenmarkt in Ägypten. Und hier beginnt eine ganz neue Phase der Josefs Geschichte. Eine, bei der Gott immer wieder der entscheidende Faktor ist. Josef war nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn. Und Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, sodass ihm alles glückte, was er tat. Und weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines ganzen Besitzes an. Josef lässt sich von den Umständen nicht lähmen. Und das ist ja nicht selbstverständlich. Der war der verwöhnte Lieblingssohn eines wirklich richtig reichen Mannes. In der Bibel erfahren wir, dass Jakob wirklich große Herden, eine große Familie hatte, wirklich gesegnet von Gott, wie der gesagt hatte. Und jetzt ist er ein Sklave mit unfreiwilligem Migrationshintergrund. Ein schwer arbeitendes Nichts. Gott aber. Josef setzt ein, was er kann, und Gott segnet. Dieses Aber kann beides heißen, und Aber. Das kann man für sich übersetzen, wie man möchte. Manchmal ist das richtig zu sagen, ich tue, was ich kann und Gott segnet, manchmal aber. Josef, der Petzer und Angeber, entwickelt sein Organisationstalent. Er schärft seinen Geist und seine Leitungsgaben und Gott segnet das. Gott ist dabei, der entscheidende Faktor. Aber kaum ist Josef auf dem Weg nach oben, geht's wieder steil abwärts. Und das, obwohl Josef tut, was er will. Es gibt eine interessante Geschichte, die spielt wirklich genau zur Josefszeit, ist historisch so passiert, von einem tüchtigen Vorarbeiter in Ägypten namens Paneb. Der lebt in einem kleineren Ort, ist ein totaler Schläger, droht einen seiner Konkurrenten in den Vorarbeiterjob umzubringen und vergewaltigt die Frau von einem anderen. Der andere bringt ihn dann vor Gericht. Erstaunlicherweise wird dieser Paneb nicht verurteilt. Es gibt nicht mal die üblichen Stockschläge auf die Fußsohlen. Es wird ihm auch nicht die Nase oder die Ohren abgeschnitten. Auch das war damals so eine übliche Strafe. Er hat wohl entweder einen Richter bestochen oder eingeschüchtert oder der wusste irgendwas von den Richtern. Josef landet ohne jede Verhandlung im Gefängnis. Er hatte nichts gemacht. Das eindeutige Angebot der Frau seines Herrn hatte er wegen Gott abgelehnt. Er war ein ausnehmend schöner Mann und so kam es, dass Potiphas Frau ein Auge auf ihn warf. Eines Tages forderte sie ihn auf, komm mit mir ins Bett. Auch das, in der Bibel sind die Frauen nicht immer nur die Objekte, das ist auch ganz realistisch beidseitig. Josef wies sie ab. Mein Herr hat mir seinen ganzen Besitz anvertraut und kümmert sich selbst um nichts mehr in seinem Haus. Er gilt hier nicht mehr als ich. Nichts hat er mir vorenthalten, außer dich, seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und mich gegen Gott versündigen? Josef greift nicht einfach zu, mit allem, was das für ihn vielleicht bedeutet hätte, auch nochmal an heimlicher Lust und Privilegien, wegen Gott. Gott ist nicht das Zusatzelement, sondern der Faktor, der in all seine Handlungen reinspielt. Das Gefängnis, vielleicht auch kombiniert mit Zwangsarbeit, ist für die nächsten Jahre jetzt Josefs Lebensraum. Wieder ist er von ziemlich weit oben nach ganz unten gerutscht. Immerhin lebt er. Der Herr hätte ihn auch den Krokodilen vorwerfen können, auch das war damals sehr üblich. Gerichtsverhandlungen gab es jedenfalls keine. Dieser Paneb ist übrigens dann doch irgendwann im Dunkel der Geschichte verschwunden. Der hat ein Grab geschändet. Das war in Ägypten richtig schlimm und deswegen hat ihn dann auch seine gerechte Strafe ereilt. Josef setzt auch im Gefängnis wieder ein, was er kann. Er kann die bitteren Lebensumstände nicht ändern und das geht uns ja ganz oft auch so. Aber Josef lebt darin sein Leben, wie es dann jetzt so ist. Und Gott steht ihm bei. Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand, denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Wieder ist Gott nicht einfach ein frommer Zusatz, sondern der, der aus dem, was Josef kann und was der einsetzt, etwas Größeres wachsen lässt. Josef erlebt das ganz deutlich. Aber der Herr in seiner Treue. Man muss manchmal sagen, dass Josef manchmal fast unsympathisch tüchtig ist, aber das gehört halt zu seinem Wesenskern. Da sitzt er im Gefängnis und schwupp, schwupp, schwupp hat er auch da, das Gefängnis war wie so eine Art Arbeitshaus, die Leitung und leitet andere Gefangene an. Er tut, was er kann. Und er kann noch etwas, er kann Träume deuten. Er deutet die Träume der Mitgefangenen und auch hier holt er Gott mit rein. Als Josef am Morgen bei seinen Mitgefangenen eintrat, sah er gleich, dass sie in schlechter Stimmung waren. Warum lasst ihr heute den Kopf hängen, fragte er sie. Wir haben geträumt, antworteten sie. Und hier im Gefängnis haben wir keinen Traumdeuter, der uns sagen kann, was das bedeutet. Josef sagte, Träume zu deuten ist Gottes Sache. Erzählt mir doch einmal, was ihr geträumt habt. Immer wieder kommt Gott damit rein. Immer wieder holt Josef bewusst Gott rein und spricht das auch aus, sodass andere das mitbekommen. Er deutet den Gefangenen die Träume, passiert, was er gesagt hat. Und einen von den beiden, der dann aus dem Gefängnis nämlich wieder rauskommt, bittet er, an ihn zu denken. Der sagt, klar, mache ich. Aber das geht eine lange Zeit. 2 volle Jahre. Nicht nur ein paar Wochen sitzt Josef im Gefängnis. Und er weiß nicht, wie es weitergeht. Der weiß nicht, ob es das jetzt einfach war. Sein Leben hier im Gefängnis, ohne Rechte, als Arbeitssklave. Josef weiß nicht, was dann kommt. Wir erfahren bei Josef nicht genau, wie der den Kontakt mit Gott hält. Von Daniel, eine andere Geschichte, erfahren wir ja, dass der mehrmals am Tag betet. Von Paulus und Silas wissen wir, dass die im Gefängnis gesungen haben mitten in der Nacht. Bei Josef erfahren wir das nicht. Wir hören nur immer wieder, dass Gott in seinem Leben immer wieder auftaucht. Gott ist für ihn präsent. Er hält ihm die Treue. Er bleibt in Beziehung. Josef bezieht Gott überall mit ein. Und auch dann, als es wieder nach oben geht. Irgendwann träumt der Pharao. Die meisten wissen es wahrscheinlich. Der Mundschenk erinnert sich, Josef wird geholt. Der Pharao sandte sofort nach Josef und sie holten ihn aus dem Kerker. Er ließ sich die Haare schneiden, zog seine guten Kleider an und trat vor den Pharao. Der sagte zu ihm, ich habe etwas geträumt und niemand kann mir sagen, was es bedeutet. Man hat mir gesagt, dass du jeden Traum auf der Stelle deuten kannst. Und wieder, nicht ich, erwidert Josef. Die Antwort kommt von Gott und er wird dem Pharao bestimmt etwas Gutes ankündigen. Er deutet den Traum. Und weil er Josef ist, gibt er dem Pharao zur Deutung direkt auch noch einen schlauen Ratschlag mit dazu. Ich rate dir dann, da werden Jahre kommen, in denen alles im Überfluss wächst und es werden Jahre kommen, in denen Dürre und Hunger herrschen. Ich rate dir, du solltest einen einstellen, der weise und klug ist und der damit auf die richtige Art umgeht. Da stehen 2 Wörter, weise und klug. Kleiner diskreter Wink mit dem Zaunfall. Ich bin durch die Auslegung einer Rabbinerin nochmal auf die Wörter aufmerksam geworden. Weise, das Wort taucht hier so als Wort für Menschen zum ersten Mal in der Bibel auf. Weise bedeutet eine tiefe Einsicht in Dinge haben. Ein Verstehen, dass sich Einzelheiten zu einem ganz großen Ganzen fügen. Diesen großen Überblick haben, das große Bild erahnen. Und Klugheit ist dann das Erkannte, wenn man das Erkannte praktisch umsetzen kann. wenn man aus dem ganz großen Bild wieder einzelne konkrete Schritte ableiten kann. Weise und klug. Weisheit und Klugheit ist beides in Josef gewachsen. Die Anlage war wohl schon wahrscheinlich immer da. Aber durch seine Geschichte, vielleicht gerade durch die tiefen Zeiten, sind gedankliche Weisheit und seine praktische Klugheit weiter und tiefer geworden. Und immer ist Gott sein Bezugspunkt. Nicht ich, Gott. Die weitere Geschichte müsst ihr dann unbedingt selber nachlesen. Insgesamt einfach die letzten Kapitel vom ersten Buch Mose, 37 bis 50. Josef landet ganz, ganz oben. Riesige Macht, riesige Verantwortung. Und Josef ist scheinbar beidem gewachsen. Er fliegt nicht aus der Kurve, auch nicht, als er ganz, ganz oben steht. Und schließlich kommen dann seine Brüder ins Spiel. Und hier, finde ich, merkt man noch mal richtig deutlich, wie Josef sich inzwischen verändert hat. Er versöhnt sich nicht sofort mit seinen Brüdern. Sehr verständlich. Er lässt seine Brüder sogar auch eine bittere Erfahrung machen, sodass sie ihn jetzt ganz anders verstehen können. Und auch die Brüder haben sich verändert. Die sind auch nicht mehr die gleichen Hitzköpfe wie vorher. Josef fährt dabei einen Mix aus sehr menschlichem Verhalten und kluger Strategie. Und letztlich zeigt sich da Josefs großes Herz. Er verzeiht. Er weint. Er sorgt für seine ganze Familie und holt sie nach Ägypten. Und am Ende? Eigentlich hat er sich mit seinen Brüdern schon längst versöhnt. Er hat seinen Vater umarmt, der ist inzwischen gestorben. Da flackert noch einmal bei den Brüdern die Angst auf. Jetzt wird er sich rächen. Jetzt, wo Vater tot ist, hat er uns in der Hand. Der mächtigste Mann in Ägypten nach dem Pharao. Und sie kommen nicht mal selbst zu ihm, sondern schicken ihm erstmal eine Botschaft. Die Brüder ließen Josef ausrichten: Verzeih uns unser Unrecht. Wir bitten dich bei dem Gott deines Vaters, dem auch wir dienen. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach gingen die Brüder selbst zu Josef, warfen sich vor ihm zu Boden und sagten: Wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte: Habt keine Angst. Ich werde doch nicht umstoßen, was Gott selbst entschieden hat. Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet. Er wollte auf diese Weise vielen Menschen das Leben retten. Das war sein Plan und so ist es geschehen. Boah, das sagen können. So großherzig verzeihen können. Letztes Jahr hatte Björn eine Predigt dazu gemacht zum Verzeihen mit Josef. Josef sieht das ganz große Bild, deswegen kann der das. Er hat erlebt, dass Gott ihn darin zu einem ganz wichtigen Teil gemacht hat, in dem ganz großen Bild. Vielen Menschen das Leben retten. Josef hat eingesetzt, was er kann, was ihm in dieser Situation gerade möglich war. Und Gott hat das gesegnet, hat das multipliziert, hat daraus Segen für ganz, ganz viele gemacht. Gott aber der Herr, Gottes Sache. Nicht ich, Gott. Aber Gott. Immer wieder taucht das in Josefs Leben auf. Immer wieder. Gott ist der entscheidende Faktor. Und Josefs Herz ist durch diese ganzen Höhen und Tiefen, anders als man denken könnte, nicht eng und verbittert geworden, sondern richtig weit. Und das liegt an diesem entscheidenden Faktor. Ist Gott bei dir ein Zusatzelement oder ist er der entscheidende Faktor? Bei Höhen und Tiefen, bei allem, was passiert, in den Zeiten, wo man nicht weiß, wie das endet, wo man nicht kurz zur letzten Seite vorblättern kann und dann weiß, wie es ausgeht. Ich mache das ehrlich gesagt bei Büchern, bei Unterhaltungsbüchern, sage ich mal. Da lese ich gerne am Ende, ob es auch wirklich gut ausgeht. Ich habe auch raus, wie ich das schaffe, ein Krimi zu Ende zu lesen, ob es eine Lösung gibt, aber den Täter will ich ja auch nicht wissen. Aber ich mag das nicht, wenn man am Ende da steht und dann weiß man gar nicht, wie es jetzt wirklich war. Ja, das kann man im Leben nicht, ihr wisst es alle. Wir können bei der Josefsgeschichte vorblättern und können beeindruckt lesen, aber Gott hat alles gut gemacht. Aber die 2 Jahre, wo er im Gefängnis saß und nicht wusste, wie das aufhört, da kann man auf seine Art Kontakt suchen, das kannst du auch, in solchen Zeiten. Zum Beispiel im Bild, sich im Gebet ans Ufer ziehen. Da gibt es einen italienischen Rabbiner, der hat das einmal so erklärt. Stellen Sie sich einen Mann in einem Boot vor, der sich selbst ans Ufer zieht. Wenn wir es nicht besser wüssten, dann könnten wir glauben, dass der Mann versucht, das Ufer ins Boot zu ziehen. oder zum Boot. Tatsächlich ist das Ufer natürlich eigentlich unbeweglich, während es dem Mann im Boot ist, der sich auf das Ufer zubewegt. Ähnlich ergeht es uns im Gebet. Wir glauben manchmal, dass wir Gott zu uns ranziehen müssen. In Wirklichkeit bewirkt das Gebet allerdings das Gegenteil. Wir werden näher an Gottes Willen herangeführt. So kann man zu Gott Kontakt suchen beim Gebet, an diesem Seil, an diesem Verbindungsseil ziehen. Und dann ziehen wir uns dadurch durch Höhen und Tiefen näher hin zu Gott. Das Großartige ist ja, Gott will uns unsere Elemente des Lebens. Er will unsere Schulsituation, unsere Gaben, unsere Fähigkeiten, auch die positiven und negativen. Und wir lesen von Jesus Christus, der aufs Wasser kommt und zu den Jüngern im Boot ist, die noch verzweifelt versuchen, da irgendwie rumzurudern. Der lässt uns nicht mal da alleine. Auch bei Lebenssituationen mit negativen Vorzeichen gibt's ja auch. Wenn da Elemente in unserem Leben sind, die negativ sind, da haben wir einen Gott, wir haben es gerade im Glaubensbekenntnis noch gebetet, hinabgestiegen in das Reich des Todes, der in der tiefsten Tiefe war. Und der kann auch negative Vorzeichen verändern. Ihr wisst ja, Minus mal Minus gibt wieder positiv. Ein Gott, der alle Tiefen kennt, der kann auch aus dem Bösesten etwas Gutes entstehen lassen. Und er kennt unser Lebensziel. Da bleibt am Ende kein Fragezeichen. Da steht am Ende dieser Gott in Jesus Christus mit seinen offenen Armen und hat auf uns schon gewartet. Da rollt unsere Erde nicht irgendwie auf die letzte Katastrophe zu. Da ist am Ende kein Knall, keine Implosion der Sonne, kein Fragezeichen. Da ist am Ende er mit seinem Plan und mit seiner Zukunft. Der entscheidende Lebensfaktor für unser persönliches Schicksal und für die Gerechtigkeit und das Schicksal der ganzen Erde. Der braucht uns dazu. Nicht er, weil ich so tüchtig bin, weil ich so viel mache. Auch nicht bei Josef, weil der eingesetzt hat, was er kann. Andersrum. Gott ist nicht die Summe meiner Teile und am Ende schaut er, ob es genug war. Sondern andersrum. Ich, weil er. Ich kann einsetzen, was ich kann, weil ich darauf vertraue, dass er da ist. Auch wenn ich das Ende nicht weiß. Auch wenn ich nicht weiß, wie lange das dauern wird. Ich, weil er mein Faktor ist im Leben für Segen, für Vergebung, für Wiedergutmachen, für Gutes entstehen lassen aus Bösem, auch für die Weisheit zu erkennen, gegen welche Umstände ich ankämpfen soll, weil sie unrecht sind und nicht in Ordnung und bei welchen Situationen ich nichts ändern kann und deswegen einfach jetzt lebe und einsetze, was ich kann und habe. Gott ist bei mir. Damals, vor 3.500 Jahren, bei diesem Josef, in Höhen und Tiefen und hat aus dem, was dieser kleine Josef konnte, etwas Riesiges gemacht. Und genauso will er das auch mit uns machen bis heute. Nicht er, weil ich, sondern ich, weil er. Und das beten wir jetzt zusammen. Das ist ein Lied, wir hören dazu auch die Melodie und darüber sprechen wir dann als Gebet, als Bekenntnis gemeinsam den Text. Wir machen das wie angezeigt, mit den Seiten im Wechsel und teile auch alle zusammen. Zwischendurch gibt es immer wieder Musik. In der Kraft, die Gott mir gibt, stehe ich heute auf. Weil sein Schutz mir sicher ist, stehe ich heute auf. Weil mich seine Weisheit leitet, weil mich sein Rat begleitet, weil er mir zuhört, stehe ich heute auf. Weil sein starker Arm mich wirkt, mir sein Zuspruch immer gilt, trennt mich nichts auf dieser Welt von ihm, der mein Leben hält. Denn mein Gott wird vor mir hergehen, und er wird mir nachgehen. In allem kann ich sein Wirken sehen. Weil sein Wort mein Ohr erreicht, stehe ich heute auf. Seine Hand mich fest umschließt, stehe ich heute auf. Weil mein Gott heut vor mir hergeht, weil er für mich einsteht und weil sein Sohn mich rettet, stehe ich heute auf. Weil sein starker Arm mich birgt, mir sein Zuspruch immer gilt, trennt mich nichts auf dieser Welt von ihm, der mein Leben hält. Denn mein Gott wird vor mir hergehen und er wird mir nachgehen. In allem kann ich sein Wirken sehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir begreifen und verstehen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.